Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Herzkampf-Podcastes, Die Unermüdlichen. Heute habe ich einen ganz besonderen Gast, ein Mann, dessen unermüdliches Engagement für junge Menschen und freie Räume mich seit Jahren beeindruckt. Sein Name ist Tobias Bodokat. Ich erinnere mich noch gut an unsere erste persönliche Begegnung im Jahr 2018. Damals habe ich Fotos von ihm gemacht für das Herzkampf-Fotoprojekt und ich war sofort von seiner Leidenschaft und seiner Energie begeistert. Und ich hatte sogar die Ehre, ihn während seiner Kandidatur für das Amt des Oberbürgermeisters in Grimma mit meiner Kamera zu begleiten. Tobias ist nicht nur Sozialarbeiter, sondern auch ein Aktivist, ein Macher und eine inspirierende Persönlichkeit. In dieser Folge tauchen wir tief in seine Welt ein und sprechen über seine Wurzeln, seine Vision und natürlich über das Dorf der Jugend und die alte Spitzenfabrik. Seid gespannt und viel Spaß beim Hören.
Herzkampf. 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 Herzkampf.
Herzkampf.
Okay. Hey, Tobias. Na, wie geht's dir?
Ja, ich habe eine Mate in der Hand.
Na, da ist.
Es geht. Wir sind ja heute an einem Montagmorgen. Montagmorgen ist immer schwierig.
Genau, das verstehe ich. Und ich sponsere dir gerne die Mate, damit es dir gleich ein bisschen besser geht.
Danke.
Ich freue mich, dass du da bist. Wir haben uns, glaube ich, das erste Mal 2018 kennengelernt. Da bin ich zu dir in das Dorf der Jugend gefahren. Da habe, glaube ich, ein paar Bilder von dir gemacht. Kannst du mich kurz mal in diese Zeit zurücknehmen?
Naja, 2018. Also zu der Zeit war es so, ich muss jetzt selber erstmal, ich habe tatsächlich verschwimmt das alles immer ein bisschen so von den Jahres, also welches Jahr war wie was so. Das war aber die Zeit, so kurz nachdem wir auch einen Taz-Pander-Preis bekommen hatten, dann gab es die von der Super-Illo und MDR, die Goldene Henne. Mhm. Und also zu der damaligen Zeit, muss man sagen, war das war schon so ein bisschen der Höchststand des Projektes, weil da waren die Probleme, die wir dann später bekommen haben, die waren da noch nicht so präsent. Na, also das war, wir haben da auch schon Gegenprotestveranstaltungen gemacht zu diesen ganzen Bürgerbewegungsveranstaltungen, so Pegida-Light-Version, die es bei uns in Grimma ja auch gab, die auch tatsächlich, also na, in anderen Konstrukten, aber die ja auch immer noch, na, jetzt da noch, ob sie laufen, weiß ich gar nicht mehr, aber sie stehen zumindest immer mit ihren Russland-Fahnen und ihren Reichskriegsfahnen und Sachsen-Fahnen immer noch sonntags in Grimma irgendwie am Kreisverkehr.
Okay, Sonntag, nicht mehr Montag.
Nee, also die haben sich montagabends immer noch eine lange Zeit getroffen, aber da ich auch abends nicht so, also so sehr in der Stadt in Grimma unterwegs bin, kann ich das tatsächlich aktuell, das waren dann, ja, das waren dann zum Schluss vielleicht noch 5, 6 Leute.
Okay.
Wo man eher sagt, so, ne, das hat sich so eingeschliffen.
Nicht, genau. Nicht erwähnenswert. Okay.
Nee, und das war damals tatsächlich, ne, also wo du die Fotos gemacht hast, das war so eigentlich, ne, da war alles noch, die Probleme, also so die richtig krassen Probleme kamen erst dann danach. So, ne.
Na, ich habe das Gefühl, also mein Aktivismus ging ja auch erst so 2014, 15 los. Mhm. Und das ist davor, also vor 2014 war alles so oft im Flow im Vergleich zu dem, was danach kam. Ja. Okay, aber lass uns mal ganz von vorne anfangen.
Okay, so,
yes. Also ich habe ja ein bisschen recherchiert über dich und du bist 1983 in Grimma geboren. Und wie du selbst schreibst, in einem Dorf am Waldrand, Großboden, aufgewachsen.
Hm.
Welche Bilder aus dieser Waldkindheit holen dich heute noch zurück? Und was verraten sie über dein späteren Leben zu dem Thema Freiraum?
Naja, also in der damaligen Zeit, man muss das sich jetzt, glaube ich, ja auch ein bisschen, muss das auch ein bisschen einordnen. Also zum einen, ne, Kindheit, ne, wenn ich an meine Kindheit denke, dann denke ich halt ganz viel an draußen spielen und Wald, tatsächlich Buden bauen, kleine Staudämme bauen im Bach, so, ne? Also an solche Sachen, rumklettern im Steinbruch, und das sind Sachen, die ich heute nach wie vor, also die mir tatsächlich auch so ein bisschen Ruhe geben und auch mich so ein bisschen wirklich auch entspannen lassen, wenn ich halt draußen bin, im Wald, in der Natur, gerade auch in Bergen, so, ne, wenn ich klettern oder wandern bin oder so, ne, das hat sich so gehalten, weil mich das tatsächlich so ein bisschen, also das entspannt mich so, ne, ich bin jetzt nicht der Typ, der, also wenn man sich so, ne, ich lese ja auch so Wanderberichte oder so von Weitwanderleuten und höre mir da auch so Podcasts an und so, und da geht es ja oft dann ganz da viel darum, ja, so spiritueller Weg und so, ne, und man kann da über, also das kann ich nicht teilen, ich denke da einfach an nichts, sondern ich bin da einfach, das ist tatsächlich, ich kann dort, wenn ich im Wald oder in Bergen oder draußen bin, an komplett nichts denken, und das entspannt mich ab. Absolut. Ne? So.
Würdest du sagen, du hattest eine behütete Kindheit dann dadurch? Also auch dadurch?
Also meine Kindheit war, würde schon sagen, war behütet, und das war, ja, ne, weil es halt so auch stark mit der Natur irgendwie verbunden war. Und ich habe sehr viele positive Erinnerungen an meine Kindheit. Ne? Das hat sich dann in der Jugend tatsächlich alles ein bisschen geändert.
Genau. Aber erstmal kurz nochmal, nicht zur Jugend, sondern zur ersten Schulzeit. Du hast ja den Spitznamen Pudding. So, woher kommt der und wie kam es dazu?
Ja, der kommt tatsächlich aus der Grundschule, so aus den ersten, ich kann es dir nicht mehr genau sagen, ob das erste, zweite Klasse oder so oder dritte Klasse war, auf jeden Fall in der Grundschule. Na, da gibt es ja einen Hort, ne, in der Grundschule, und ich weiß gar nicht, wie man das heute nennt, Snuselecke oder so. So eine Chill-Ecke. Naja, dann bei den Eltern, ich glaube, bei den Kindern heißt das schon irgendwie so Snuselecke oder, na, so halt so eine Ecke mit so Kissen und halt alles, na, so. Und wir haben dort aber immer uns gecampelt, na, also so. Und ich habe da halt immer gegen Mädels verloren. Ja, genau, so. Und ja, deswegen haben dann die anderen Jungs irgendwann angefangen zu sagen, ich habe Pudding in den Arm, und daher kommt der Spitzname.
Okay.
Also es ist einmal eine frühkindliche Diskriminierungserfahrung. Und wenn ich mich, das kann ich ja aber nicht mehr so genau sagen, also wenn ich mich an meine Kindheit und Jugend so zurückerinnere, fand ich das auch nicht lustig, wenn man mich so nennt. Also ich habe das, glaube ich, ich habe da auch immer mal jetzt in den letzten Jahren drüber nachgedacht, wie ich das so wahrgenommen habe.
Ja, eben, das wurde mich.
Genau, und ich glaube als Kind und in der Jugend, so 13, 14 rum, fand ich das nicht unbedingt so,
also ich hätte
funny, ne? So, dass man mich so nennt, weil tatsächlich haben mich ja alle so genannt. Also, und dann aber irgendwann später habe ich das irgendwann, also war es mir dann irgendwann egal, so mit.
Aber hast du dich dann richtig gegen den Namen gewehrt, und die Leute haben dich deswegen extra weiter geärgert? Oder
weiß ich nicht mehr.
Okay.
Also ich kann es dir tatsächlich, also ich habe da wirklich dann immer mal drüber nachgedacht, weil seitdem es ja so ein bisschen so eine rudimentäre Öffentlichkeit zu meiner Person gibt, fragen mich das natürlich schon auch Leute. Und ich habe dann da, aber ich kann es dir nicht mehr sagen, ich weiß es nicht mehr.
Irgendwann hast du ihn dann akzeptiert, ja. So, okay, weil ich hatte auch verschiedene Spitznamen früher. Einen, den ich mir selbst gegeben habe, mein Hip-Hop-Rapper-Sprayer-Name. Und dann einen, den ich auch in der Schule verpasst habe und bekommen habe. Und das fand ich halt null geil. So, ja. Aber ich finde es halt krass, dass du es geschafft hast, den irgendwann so zu akzeptieren für dich selbst.
Naja, weil du, also das ist tatsächlich spannend, weil ich glaube, das kommt daher, dass ich irgendwann gecheckt habe, dass Leute meinen richtigen Namen gar nicht kennen. Und dieses, das hat so ein gewisses Gefühl von Anonymität gegeben. Okay. Also, ne, Leute haben dadurch, also die kannten meinen richtigen Namen nicht, sondern kannten mich nur unter dem Spitznamen. Und das hat irgendwie, das hatte für mich einen gewissen Reiz, dass Leute, dass ich zwar irgendwie schon öffentlich bin,
präsent bist,
oder präsent halt bin, aber niemand weiß, wer ich überhaupt tatsächlich bin. So.
Okay. In dem alten Herzkampf-Interview hast du gesagt, dass dein persönlicher Aktivismus oder dein persönlicher Kampf mit 14 begann. Mit Stress in der Schule, mit Nazis. Ja. Du hast deinen Mund aufgemacht und hast dir was gesagt. Kannst du das genauer beschreiben und erklären? Also ich glaube, wir haben da relativ ähnliche Erfahrungen. Ich habe das halt auch mit 15 so gehabt. Wir sind ja auch, also ich bin 84er Baujahr, um mal das Boomer-Wort zu sagen. und du 83er. Ja, beschreib mal, was ist da passiert? Und wo vor allen Dingen? In Grimma direkt?
Auf nee, Grimma, ich bin ja gar nicht in Grimma auf die Schule gegangen, anfänglich, sondern ich bin in Kolditz auf die Schule gegangen. Ne? Also schon Nazi-Hotspots in den 90ern und auch jetzt.
Heute noch.
Auch das ist wieder so ein Punkt, ne? Im Gehirnkram,
ja.
Weil das Problem ist, dass man viele Sachen davon ja auch verdrängt, weil man sie einfach auch raus haben will. Ja. Das war zum Beispiel bei mir so, ne, bevor ich was gefunden habe, um mich aktiv da dagegen zu stellen, war das schon so, meine Mutti hat damals auch neben der Schule quasi in Kolditz gearbeitet und ich bin halt auch immer oft mit der mitgefahren, um quasi den Bus auszusparen, weil das schon irgendwie unangenehm war. So. Und
gab's ja, also so diese Bus-Situation, da gab es im Bus dann Stress. So, gab's ja.
Blöde Kommentare, genau. Ja. Stress.
Ah, ja.
Anfänglich nicht. Ich meine, wir reden ja hier über eine Zeit, wo ich so 12, 13
war. Also das kam dann.
Ja, genau. Ne? Also da ging das dann so langsam los und am Anfang waren es natürlich, war's verbal, ne? So Sticheleien. So. Und ich habe dann tatsächlich, weil da habe ich dann mal drüber nachgedacht auch. Also es gab da so eine Zeit, weil das ist tatsächlich ein bisschen skurril und ich glaube, das ist aber das gleiche Phänomen, was heute für viele Jugendliche wieder attraktiv ist, warum quasi so viel über so diese ganzen jugendlichen Nachwuchs-Nazis geredet wird. Das Rebellisches, ne? die Nazi-Skins da so damals so. Und ich bin ehrlich, das ist quasi am Anfang, ne, gab es eine Phase, die war relativ schnell wieder vorbei, aber da wollte ich auch da dazugehören, ne? So, und das hat aber irgendwie alles nicht funktioniert, weil ich auch schon bei Gesprächen, also ich fand auch das nicht cool, worüber die geredet haben und was so die Inhalte waren. Ne? So, aber rein optisch habe ich da schon versucht, irgendwie reinzupassen. Also ich hatte auch mal eine Zeit lang, die hatte ich vielleicht ein oder zwei Mal an so eine Bomberjacke, aber das sah halt alles mega beschissen aus. So, also ich habe mir da drin nicht gefallen. So, ne? Ich fand es dann eher, ne, so, als dann angefangen habe, Hardcore und Punk zu hören, ne? Und auch Hip-Hop, so, dass der Kleidungsstil taugte mir dann eher, ne? Weil ich dann auch, wir haben auch angefangen, Basketball, ne? Zu spielen. So. Wir haben ein kleines Basketballteam bei uns auf dem Dorf gegründet, das war eigentlich voll lustig, ne?
Also,
nee, in Großboden selber.
In Großboden,
ja, wir waren, ne? Es gab so ein paar, also meine damaligen Kumpels, ne, waren schon so eine kleine Gruppe, die nicht so in diesen ganzen Skinhead-Vibe abgedriftet ist und wir wollten halt Basketball spielen. So, wir fanden das halt tatsächlich irgendwie cool, weil wir auch im Fußballverein irgendwie ging nicht wirklich auch da, ne? Ich war auch im Fußballverein, so, aber da bin ich halt auch nicht irgendwie, das hat auch nicht funktioniert so, ne? Man ist dann nirgendwo angekommen und das ist ja nach wie vor auch ja heute das Problem, man braucht halt irgendwie auch eine Gruppe, der man sich zugehörig fühlt und im Endeffekt das ganze Fußballding, ich war auch in der Feuerwehr, ne? So auch das, ne? Das ging noch ein bisschen länger gut tatsächlich, da war schon noch eine Weile länger, weil da auch viele von denen, die mit Basketball gespielt haben oder so, die vom Dorf halt nicht so ganz in diesen Kolditzer Faschokreisen drinne waren, halt auch mit in der Feuerwehr waren, so das heißt, da dort war ich tatsächlich bis 16 oder so, 15, 16 so, ne, tatsächlich aktiv und dadurch, ne, bin ich davon halt total weggekommen, so, ne, von der Idee und dann haben wir angefangen halt auch noch Punkmusik zu machen, ne, so, wir haben eine Punkband gegründet, so.
In Großboden.
Ja, wir hatten in unserem Proberaum einen Großboden, genau, im Kindergarten, im damaligen.
Ja, also ich finde, die damalige Zeit, also gerade wie du beschreibst, also so zwischen 12 und 20, sage ich mal, in diesen 8 Jahren, das war ja so Mitte der 90er, Anfang der Nullerjahre dann am Ende. Das war ja auch voll die Zeit der Subkulturen, oder? Also ich finde, ne, zum Beispiel in meiner Klasse damals, da hatten wir halt natürlich Nazis, da hatten wir übelst viele Gothics, dann hatten wir irgendwelche Techno-Leute, Punk hatten wir nicht, dann hatten wir noch Hip-Hopper und zu dem habe ich mich halt zugehörig gefühlt. Und es war aber ständig auch so ein Clash, weil alle irgendwie sich nicht gut mochten. So, ne? Dann vielleicht eher noch die Hip-Hopper mit den Punkern, aber dann ging es halt gemeinsam gegen die Faschos und dann die Faschos. Das war
Naja,
krass.
das war bei uns tatsächlich nicht so, weil da war die Mehrheit schon eher, ne, würde jetzt nicht sagen, dass die Mehrheit sich der Skinhead-Subkultur zugeordnet hat, aber die war die dominierende Subkultur. So, und entweder man hat mit denen sympathisiert, ne, oder gehörte dazu. Und dann gab es Einzelpersonen, so die, und das waren keine Personengruppen, das waren immer bloß Einzelpersonen aus den, da gab es mal dort das Mädel, die eher gothic war, dann gab es in der Klasse den, der eher Hip-Hop, na, gut fand, so, und das, also das ist tatsächlich, das, man kann nicht sagen, dass es unterschiedliche Gruppen gab. Es gab dann eher, also so in meiner Erinnerung, na, gab es dann eher eine Gruppe, die nicht zu diesen, zu dieser Skinheads Nazi-Dominanzgruppe gehörte, die da quasi ja abseits war, und die war bunt gemischt. Da war quasi alles drin, was du dir an anderen Subkulturen, was du jetzt als unterschiedliche Gruppen beschreibst, waren dort quasi bei uns Einzelpersonen, die sich dann aber in einer, die sich in dem, genau, die sich zusammengeschlossen haben und dann halt eh eine Gruppe waren, so.
Okay, und dann, ich habe zumindest auf deiner Seite gelesen, dass du dann auch schon das erste selbstorganisierte Crossover-Festival veranstaltet hast. Wie alt warst du da?
Na, wir waren da, na, das war 2000, war es das erste Mal.
Also kam das auch aus
Also,
diesem Gruppengefühl heraus, dass ihr
ja,
gegründet
na, ich
habt,
habe
oder?
dann, ja, also zum einen, und ich habe dann aber auch die Schule gewechselt und bin nach Grimma auf die Schule. Und das Crossover-Festival hat ja dann in Grimma stattgefunden. Und tatsächlich haben wir dann angefangen, weil durch den Basketball, also tatsächlich durch den Basketball haben wir dann irgendwann unser Basketballverein, den wir so mit einem Vater von einem Kumpel als Trainer in Großboden, das hatte natürlich seine Grenzen so. Das heißt, wir sind dann schon basketballtechnisch, sind wir schon im Grimma, damaligen Grimma Basketballverein beigetreten. Und in diesem Basketballverein, dort waren dann natürlich aus Grimma alle anderen auch drinne, die, sag ich mal, abseits von der ganzen Skinhead-Kultur irgendwie aktiv waren. So, ne? Also da waren so die ganzen Hip-Hopper, ne? Auch selbst auch die Punker, ne, die haben quasi mit Basketball gespielt, so. Und das war dann so der Zugang. Und so ging das dann los, dass wir, das gab es schon eher, da war ich dann aber als Teilnehmer. Wir haben in Grimma, und das wird dieses Jahr auch wieder stattfinden, im September, haben wir über viele Jahre im 24-Stunden-Basketball-Turnier organisiert. Und das wird es jetzt dieses Jahr auch wieder geben. Und das hat, glaube ich, das erste Mal 98 oder 99 stattgefunden. Und über den Basketball sind wir dann zu dem Turnier. Dann haben wir quasi die in Grimma, gab es ja dann auch Hip-Hop-Crews, na, so darüber, na, dann sind andere Hip-Hop-Crews von Döbeln und so, na, und auch von Leipzig so Leute dann gekommen. Und so sind diese, so ist, zum, also na, auch mein Netzwerk hat viel damit zu tun, so, und auch mit dem, mit dem Crossover-Festival dann. Und da aber dieses 24 war ja auf Basketball ausgelegt, ne? So klar, da sind dann auch immer mal Hip-Hop-Crews aufgetreten, so, ne? Und aber der Fokus lag auf Basketball, ne? Und wir wollten aber gerne so was Ähnliches auch irgendwie im Sommer haben. Und so ist dann dieses Festival entstanden. Also eigentlich völlig low level, das ist quasi Leute, die irgendwie über diesen Basketball-Kontext verbunden waren, gesagt haben, okay, wir organisieren jetzt hier Weil das war ja alles eins und da gehörten ja die Skater dazu. Das haben wir im Endeffekt alles gemacht so.
Logisch.
Und so war das dann, dass wir dann quasi gesagt haben, okay, wir machen hier Skate-Contest, ne, Basketballturnier und dann spielen da irgendwie noch Bands, treten Hip-Hop-Acts auf und wir haben halt einfach einen schönen Nachmittag. Und so ist im Endeffekt dieses Festival entstanden. Und dann gab es damals schon in Grimma, und das kam dann relativ schnell, 2001 oder 2002, wie gesagt, ne?
Ja, verstehe voll. Also ob.
Na, ob, ja. Da, ob die Jahreszahlen 1, 2, 3 dann so hinhauen, kann ich dir ehrlich gesagt nicht mehr so genau sagen, weil es war auch eine wilde Zeit. Und da haben wir dann quasi, da hat dann irgendwie sich das Jugendhaus aus Grimma mit reingehangen, wo wir auch mal eine Zeit lang geprobt haben als Band. Was aber eigentlich der Fascho-Treffpunkt war in Grimma. Weil die das akzeptieren, also das war von der Kirche und die haben aber das Modell der akzeptierenden Jugendarbeit, ne, gefahren, aber oben waren so, war auch ein Proberaum drin, wo wir dann auch geprobt haben.
Gab es dann Spannung? Also ne, ja, dann jetzt ja, geht der ja, da durch, weil Probe, ja, dann steht eine Gruppe von, ja, von Faschos dort.
Ja, ja.
Wie geht man damit um?
Naja, du weißt schon nicht, also wir haben eigentlich immer darauf geachtet, dass wir das Haus verlassen, wenn die weg sind. Das war auch noch Ende der 90er, das war dann, wo das Crossover-Festival losging, da gab's, hatten wir dort nicht mehr unseren Proberaum, da hatten wir den dann schon in Großboden und dann später irgendwo anders in einem selbstorganisierten Raum in Grimma so. Und das war schon krass und eben haben wir es auch nicht gecheckt, wo der 20.04. war.
Ja,
okay. Sind dann raus und die waren natürlich alle straff so und haben ordentlich, also gerade ich irgendwie, keine Ahnung, ich war der, der irgendwie, ich glaube, ich habe zugeschlossen oder so, war dann halt der Letzte, die anderen konnten schon weg so, na, und ich musste das Haus noch zuschließen. So, und dann, ja, da war ich auch im Krankenhaus eine ganze Weile dann danach. Ja, ja, das war heftig. Genau, und aber um auf das Festival zurückzukommen und die Jugendhausleiter, das waren damals, glaube ich, 2 oder 3 sogar, die haben dann bei dem Crossover-Festival mitgeholfen, haben irgendwie auch Geld organisiert und dann hat noch das Jugendparlament irgendwie, was es damals in Grimma gab, irgendwie Geld mit dazu getan, sodass wir dann tatsächlich 2001, 2002, also ein richtiges Festival, na, also das hatte dann schon mehr Form, ne? Mit, ja, mit richtiger Bühne und das, na, wo das erste Mal war, war es auf dem Basketballplatz.
Ja.
Na, also da gab es jetzt keine Bühne und da stand ein Notstromaggregat rum, ne, und irgendwie selbst zusammengeschusterte Anlagen, was man irgendwie so zusammengebunden hat, was du eigentlich nicht als Anlage bezeichnen kannst, aber na, also so war das Erste und dann ging das aber relativ schnell, dass durch die Unterstützung von dem Jugendhaus und von dem Jugendparlament, dass dann wie so ein richtiges Festival wurde, nach wie vor kostenlos. So.
Ich spüre richtig den Vibe, also ich merke richtig, okay, die Sonne scheint, geile Mucke.
Na, die hat nicht immer geschehen. Es war auch oft, ja, Regen.
Okay. Ja, aber ich kann mich da gut hineinversetzen in die Zeit. Also das ist gerade so um die Nullerjahre, also ja, 2000, 2001, 2003. Ja. Das waren schon super prägende Jahre dann, ja, wahrscheinlich für uns beide.
Ja.
Bei mir war es halt eher der Punkt immer, ich bin halt mit dem, also meine Eltern sind aufs Dorf gezogen, als ich 14 war und ich bin halt mit dem Dorf nie warm geworden. Ich, okay, bin halt immer, ja, ja, immer in die Stadt, sobald Wochenende war, ja, nach Leipzig sehen. Ne?
Das ist ein spannender Punkt, weil darüber denke ich oft nach,
ja,
weil das war bei uns, also wir sind auch nach Leipzig gefahren. Ja. Konzert war oder Donnerstag so ein TV-Club oder, ja, Samstag immer mal in der Moritzbastei, ja, oder so, ne? Weil da halt eben auch die Musik haben, die wir hören wollen, ja, so. Aber eigentlich hauptsächlich waren wir aber auf den, in den Jugendzentren, auf den Dörfern unterwegs. Also wir sind viel öfter nach Roßwein, nach Leisnig oder nach Senftenberg, also, na, also auch wirklich weite Strecken.
Ja, das ist ja gesetzt.
Nee, das ist ja alles nicht um die Ecke, na, aber wir sind da quasi, oder Liechtenstein oder so, aber wir sind da halt zu Hardcore-Konzerten hingefahren. Und wir haben ja auch selber, na, dann bei in den Locations gespielt und irgendwie war meine Verbindung zu diesen Jugendzentren
größer.
Viel größer auf den Dörfern als zu irgendwas hier in der Stadt. Also das ist ein spannender Punkt, ne? Weil das
hat wahrscheinlich was mit deiner eigenen Prägung dann auch zu tun. Also weil du ja selbst in so einem dörflichen Kontext aufgewachsen bist und dann siehst du halt, okay, hier gibt es auch stabile Locations, stabile Leute und das schweißt natürlich dann im Geiste vielleicht auch zusammen.
Kann sein. Also, ne, also das ist zum Beispiel was, worüber ich viel nachdenke, weil diese, ich würde, ich kann es dir nicht mal richtig erklären, aber ne, ich würde auch nach wie vor, wenn irgendwo auf dem Dorf oder selbst in Chemnitz ein Konzert ist, würde ich eher dorthin fahren, oftmals als in eine Stadt. So, das ist schon irgendwie strange.
Gab es zu der Zeit oder auch heute noch oder gerade auch in Jugendjahren eine Person oder mehrere Personen, die dich offensiv gefördert haben, oder war das eher immer aus diesem Gruppengefühl heraus? Na, also es gibt ja in verschiedenen Stationen, also zum Beispiel Menschen, die vielleicht irgendein Talent erkennen und sagen, okay, komm, probier das mal, oder hier, ich ermögliche dir irgendwas, was dich dann weitergebracht hat. Oder war alles DIY?
Du stellst ja harte Fragen.
Danke. Also ich habe ganz konkrete Personen, die mich halt, also wo ich auch jetzt erst merke, was sie getan haben für mich. So, ne, zum Beispiel meine Ausbilderin in meiner Ausbildung, dass wir immer auf Augenhöhe waren. Oder dass ich in meiner Berufsschule jemanden hatte, der halt erkannt hat, okay, der kann jetzt Grafik und Webseiten, der darf jetzt mal die Schulwebseite machen und so, was dich ja innerlich vielleicht zu dem damaligen Zeitpunkt gar nicht so tangiert, aber eigentlich in der Nachbetrachtung dich übelst gepusht hat. So.
Also auf jeden Fall spielen meine Eltern eine große Rolle da, die wirklich immer zu mir gehalten haben, egal wie scheiße irgendwie alles drumherum war. Und alleine das, denke ich, hat viel mit mir gemacht. So, also dass irgendwie meine Eltern immer, also dass auch heute noch, ich weiß, meine Eltern sind da und
das ist deine Base.
Genau, so. Aber ansonsten, boah. Da habe ich ehrlich gesagt noch nicht drüber nachgedacht. Also ich würde jetzt mal sagen, dass bei uns das tatsächlich immer alles irgendwie in Gruppe ablief, unter Gleichaltrigen, und jeder so irgendwie seine Inselbegabung hatte. So, ne? Der eine konnte halt mit Webseiten, der andere konnte halt organisieren, wozu ich halt jetzt irgendwie gehöre, ne, so. Und das hat sich irgendwie so gegenseitig irgendwie dann immer gepusht. Aber dass ich jetzt sagen würde, es gab jetzt Einzelpersonen, die irgendwie besonders herausstechen würden.
Ja, gar nicht so herausstechen, vielleicht so unterschwellig auch, ne? Also es war, dass irgendein Lehrer oder eine Lehrerin oder irgendjemand,
Ja, doch, da gab es schon Lehrer und Lehrerinnen, die irgendwie. Aber ich habe das nie so.
Okay.
Also da müsste ich
länger drüber nachdenken.
Also falls du nochmal eine Podcast-Folge machst, jetzt hast du die Frage in meinen Kopf reingepflanzt, da denke ich jetzt tatsächlich mal drüber nach.
Das finde ich gut.
Also worüber ich jetzt spontan drüber nachgedacht habe, und das ist mega, mega strange. Und in der Retrospektive betrachtet, würde ich auch sagen, das war keine Förderung für mich, sondern es war Eigensinn von der Person, weil die Person ziemlich krasser Narzisst ist und halt lange Bürgermeister in Krimma war, mit vielen unserer Probleme was zu tun hat und jetzt ja im Landtag ist. Und der hat mich damals aber mehr oder weniger motiviert, in die Kommunalpolitik zu gehen. Aber da ist jetzt, ne, wenn man so über die Jahre weiß, wie er so drauf ist, könnte man so weit gehen und sagen, der hat das jetzt nicht gemacht, um mich zu unterstützen, sondern würde sagen, der hat das gemacht, um quasi irgendwie junge Menschen im Stadtrat zu repräsentieren und sagen zu können, ich mache ja was für die Jugend oder so. Ne? Also das ist mir spontan eingefallen bei der Frage, ne? Weil, also ich glaube, wenn der da mich nicht überredet hätte, wäre ich niemals in die Kommunalpolitik und bin ja dann auch wieder raus, weil es einfach nicht für mich ist.
2013 gab es ja so ein Hochwasser, gerade auch in Grimma. Und das traf ja auch die alte Spitzenfabrik sehr hart. War aber auch irgendwie gleichzeitig Startpunkt für das Dorf der Jugend. Kannst du mich ein bisschen aufklären, wie da so die Anfangszeit war und wie die Idee kam und wie das überhaupt alles entstand?
Idee von dem Projekt Dorf der Jugend, die gab es schon vor der alten Spitzenfabrik. Und zwar die Idee basiert auf der Grundüberlegung, wie schafft man es? Weil das Crossover-Festival ist ein Festival, was in einem straighten Peer-to-Peer-Gedanken folgt. Also junge Menschen organisieren für junge Menschen was. Deswegen auch Eintritt frei, weil junge Menschen häufig nicht die Kohle haben, um sich Festival schon damals nicht, heute noch viel weniger, weil die Ticketpreise ja exorbitant hoch sind. Ich meine, ich würde auf ein Festival gehen, weil das ist, also das Geld ist einfach, das ist einfach zu wild. Na, so. Und so ist die Idee, weil ich habe dann nochmal soziale Arbeit studiert, ne? Ich habe ja erst eine andere Ausbildung gemacht und habe auch eigentlich habe die Hochschulreife per Schulabschluss nicht geschafft, weil ich halt einfach dann nur irgendwann keinen Bock mehr hatte, auf Schule zu gehen. Und die Idee war, das Crossover-Festival zu übertragen, weil wir sind ja immer älter geworden. Ja. Ne? So, und wenn wir jetzt über 2010, 2011 reden, ne, das sind ja dann 10 Jahre später, da waren wir ja dann auch schon alle so langsam um die 30. Mhm. Uns war aber das Festival irgendwie wichtig. Ich habe dann studiert und habe mich halt viel mit Jugendarbeit, ich habe ja im Endeffekt nur wegen dem Festival auch angefangen zu studieren. Mhm. Ne, wir haben dann ja selber Verein gegründet, haben Förderanträge geschrieben und damals war das noch so, du konntest quasi keine pädagogischen Projekte irgendwie beantragen, wenn du nicht selber Sozialarbeiter warst. Das geht heute alles, ne? Können auch junge Menschen einfach so Projektgelder beantragen. Das war damals noch nicht möglich. Es brauchte immer eine Sozialarbeiterin, die meinen Förderantrag unterschrieben hat. Und deswegen habe ich nochmal studiert und habe während des Studiums halt mich angefangen intensiv mit: Wie kann denn sowas funktionieren, von jungen Leuten zu jungen Leuten etwas zu übergeben und wie kann man denn Jugendarbeit irgendwie anders denken, auch aus Jugend heraus und solche Sachen. Und so ist die Idee vom Dorf der Jugend entstanden und die Idee basierte hauptsächlich darauf, Jugendarbeit so zu denken, dass sich immer wieder neue Gruppen herausbilden, die dann eben dieses Festival weiter veranstalten. Und das ganze Projekt hat angefangen, losgelöst von dem von der alten Spitzenfabrik. Und 2013 haben sich dann aber haben sich die Eigentumsverhältnisse da irgendwie verändert. So. Und wir haben in dem Gebäude der alten Spitzenfabrik vorher schon Partys veranstaltet. So. Und über den vorhergehenden Besitzer und haben uns da dann eingemietet und dann gab es mal eine Zeit lang, glaube ich, gar keinen Besitzer, waren wir aber trotzdem drin, so genau kann ich dir das alles nicht mehr rekonstruieren. Und dann war quasi in dem Jahr, also 2013, wollten wir dann wieder eine Party machen und da war dann plötzlich irgendwie neue Schlösser drin und zugemauert und dann haben wir angefangen zu recherchieren, ja, wem gehört es denn jetzt? Und so, und der Besitzer hat dann gesagt, ja, klar, cool, macht was damit. Und ich habe dann mir gedacht, naja, da kannst du mal fragen, ob das ja gleich für Jugendarbeit nutzen können. Das wäre doch geil. Und da hat er dann auch gesagt, ja, klar, macht. Ich habe jetzt ja, kann mit dem Gebäude eh nicht machen, weil die Stadt will das ja nach wie vor abreißen.
Ja.
Und der Bebauungsplan an dem Gelände, der ja Bestandteil vieler unserer Probleme ist, ist so gemacht, dass das eigentlich kannst du dort nichts machen, außer das, was wir tatsächlich machen, Soziokultur, aber das auch nur unter harten Auflagen. So. Und deswegen konnte der auch mit dem Gebäude nichts so wirklich anfangen. So. Genau, und deswegen haben wir dann einen Pachtvertrag quasi geschlossen und haben dann angefangen, dieses Gebäude zu bespielen. Haben das erstmal, weil es war ja alles bewachsen, so, ne? Also haben wir erstmal mit den Jugendlichen dann damals das Gelände vom Unkraut befreit, die Bäume, die da im Innenhof standen, weggemacht.
So. War das so eine Zeit des Aufbruchs dann auf?
Ja.
Also weil auf einmal habt ihr einen Space, auf einmal kann man sich verwirklichen. Und gerade die Anfangszeit muss ja dann wahrscheinlich sehr sehr faszinierend und magisch.
War so. Ja. Also das wurden dann auch immer mehr Jugendliche, ne? Gerade in der Anfangszeit, weil sowas gab es.
Also sag mal, wie viele ungefähr? Also ich habe keine Vorstellung. Oh, so ungefähr, also waren es jetzt 20 oder 200, oder?
Naja, also das gab so Hochzeiten, da war so die Kerngruppe von Jugendlichen, die du immer wieder gesehen hast, waren schon zwischen 20 und 50, die wirklich regelmäßig da waren. Und aber die konnten ja quasi noch viel mehr aktivieren, ne? Die jetzt nicht regelmäßig da waren, aber bei Veranstaltungen, da kann ich dir keine Zahlen mehr sagen. Also, na, so, also das war schon krass.
Und diese Kerngruppe, die hat sich dann auch komplett dort gekümmert? Oder?
Ja, die Kerngruppe wurde dann immer kerniger, sag ich mal.
Ach, okay.
Na, so, und die haben es dann quasi in Plenarstrukturen organisiert. Na, die haben dann auch selber eigene Angebote gemacht. Die haben auch sich viel mit Politik auseinandergesetzt. Und das hat aber aus, jetzt kommt der Jugendarbeiter und mittlerweile der Wissenschaftler durch, das hat tatsächlich zu Exklusionsprozessen geführt. Weil dadurch war das ganze Projekt nicht mehr so, wie es anfänglich war, komplett offen für alle, sodass quasi auch rein aus Interesse halber alle Jugendlichen gekommen sind, sondern es hat sich so ein Inner Circle gebildet. Und um den hat sich alles gedreht. Die haben zwar oft versucht, das auch ein bisschen aufzubrechen, das hat aber aufgrund von Wissenshierarchien, dass dann halt du Jugendliche hattest, die einfach viel mehr gewusst haben, als welche, die neu hinzugekommen sind, was ja logisch ist.
Hat das dann zum Ausschließen geführt?
Naja, das hat dann zum aktiven Ausschluss nicht, aber die anderen Jugendlichen haben sich dann einfach nicht mehr
wohlgefühlt.
So. Die sind dann zwar schon zu Veranstaltungen gekommen, aber die sind nicht mehr so intensiv zu den Organisationssachen gekommen. Und die Idee hinter dem Projekt war, und das habe ich leider nie in seiner vollen Gänze umsetzen können, weil dadurch halt einfach die personelle Struktur nie hingehauen hat und nie gereicht hat. Die eigentliche Idee dahinter ist, dass man in gewissen Zeitabständen, ne, wenn eben diese, man will ja diese Gruppenprozesse haben, so bei der Lern, also die Eigenbildung und die Selbstbildung und die Handlungsfähigkeit und die Eigenermächtigung, die Jugendliche in solchen Prozessen durchleben, das bekommen die nirgendwo sonst vermittelt. Das ist ein unschätzbarer Wert für ihr weiteres Leben. Das werden die auch niemals vergessen.
So. Nenn mal so ein paar Projekte, die daraus, also in der Spitzenfabrik entstanden sind, die du sehr cool fandest. Also damals, als ich dort war, wusste ich zum Beispiel, es gab eine Fahrradwerkstatt.
Genau, es gab eine Fahrradwerkstatt, es gab das Containercafé, es gab eigene Veranstaltungsreihen, die haben den Garten gebaut, den Garten gebaut, wie sagt man da, also Gartenbereich, wo die Zeug angebaut haben. So. Die haben eigene Bühnen gebaut, die haben quasi eigene Veranstaltungsreihen mit Workshops und so ins Leben gerufen. Die haben eigene Internetseiten gemacht, haben vor Ort mit Leuten Interviews geführt und quasi, ja, so die versucht, Meinungsdiskurse anzustoßen. Ne? Die haben in die Schule hinein versucht, hinein zu intervenieren, was allerdings leider nicht so gut geklappt hat, weil die Schule das unterbunden hat. Das Containercafé war damals schon krass. Und dann haben die ja tatsächlich auch, haben viele von denen ja 20, oh Gott, wann habe ich diese Wanderung gemacht? 21.
Ja.
Na, diese ganze Kampagne da drumherum, das Fundraising, wo ja das ganze Geld in unsere Baugenehmigung geflossen ist, ne, haben ja auch alles die Jugendlichen organisiert und die Öffentlichkeitsarbeit dazu gemacht. Also es sind schon krasse
Dinge entstanden.
Krasse Dinge entstanden, ne? Und wenn man so auch heute guckt, was die so selber, die sind alle, also noch so aus dieser Kerngruppe, die sind alle irgendwie aktiv, die machen alle irgendwas, ne, politisch, musikalisch, ne, so, das ist, und das ist schon, kann man sagen, das ist der Mehrwert, so, und die Idee dahinter war ja, dass man, und dazu braucht man aber Personal, dass man diesen Prozess von, man arbeitet mit vielen und es bildet sich eine kleine Gruppe quasi heraus, die dann so den Kern bildet, dass dieser Prozess immer wieder initiiert wird. Und das geht auch, also einmal haben wir es geschafft. Ne? So, also es gibt quasi zwei, kann man sagen, zwei große Generationen. Ne? So die erste Kerngruppe, ne? Und dann so eine zweite Kerngruppe.
Wie lange hat das gedauert? Also, der Übergang?
Na, der Übergang, also du brauchst so, das sind aber vage Zahlen. Ne? Also es funktioniert so in einem 5-Jahres-Spektrum. Länger als 5 Jahre funktioniert es nicht, weil dann sind die Älteren in der Gruppe einfach zu alt, um quasi noch Jüngere. Also wenn die dann so 19 sind, da wird es dann schon schwierig, jemanden mit 14, ne, in diese Gruppe noch hinein zu motivieren. Aber es funktioniert quasi, wenn jemand 19, 20, ne, jemand, der 15, 16 ist, dann noch, das geht noch, aber das ist dann so schon die Grenze. So. Also kann man sagen, so grob 5 Jahre. Und,
also war so der erste Generation so 2018, 19? Oder?
Nein, die erste Generation waren so die, mit denen es losging, noch bevor es die Spitzenfabrik gab.
Okay.
Die dann zwar am Anfang an der Spitzenfabrik mit da waren, die dann aber relativ in einem frühen Stadium an der Spitzenfabrik dann schon raus waren. Mhm. Ne? Die dann gar nicht mehr so viel an der Spitzenfabrik mitgemacht haben, weil die dann 16 rum, dann auch schon 19 rum waren, so, ne? So 18, 19 rum, so, ne? Weil mit denen ging es schon 2011, 2012 halt los, ne? So. Und dann danach nochmal eine Gruppe, ne? So, die dann so, ja, so angefangen haben, sich 2016, 2017 so langsam rein zu sozialisieren in das Projekt und mit denen es dann eigentlich bis zu dem Fundraising. Das kann man so als Marker, ne, mit denen es lief. Da waren dann noch ein paar Jüngere mit hinten dran, die dann hätten die dritte, aber dazu kam es nie, weil dann keine Sozialarbeiterinnenstellen mehr seit 21, also Ende 21, auf dem Gelände durch die Stadt und das Bauamt im Jahr 2021. Das heißt, wir durften gar nicht mehr in das Gebäude, dürfen es bis heute nicht. Deswegen müssen wir ja aktuell bauen, damit wir das Gebäude wieder nutzen können. Na, geht nur noch außen, Skatepark geräumt. Und ganze Problem, Tippeltabeltor.
Dann nehme ich doch mal direkt heute mit. Also was ist heute das Wichtigste, was ihr macht? Du hast gerade schon gesagt, Baugenehmigung und der versammelt ja auch gerade Geld, richtig?
Genau, also wir haben die letzten Jahre, ne, haben wir gerade gesagt, wir haben 21, haben wir ein großes Fundraising gemacht.
Erklär mal, da bist du auf Berge geklettert.
Na, ich bin von Oberstdorf nach Triest gelaufen, 6 Wochen lang, genau. Und wir haben während der Wanderung Geld gesammelt für die Baugenehmigung und eigentlich schon den beginnenden Ausbau und die Installation einer anteiligen Streetworkstelle. So. Das mit der Streetworkstelle hat leider in Krimma. Also wir haben diese Anteile finanziert, das hat aber nicht funktioniert, weil quasi auch da wurde dann unterbunden, dass wir uns mit dem Auto an so Treffpunkte stellen können, wo Jugendliche sind. Ne? Also ne, das Triebwerk funktioniert ja über die Mobilität. Du fährst halt hin, hast so ein bestimmtes Stack im Auto, was du dann mit den Jugendlichen dann da machst. Und das durften wir aber alles nicht. Das war schon irgendwie strange und so richtig sind wir dann nicht reingekommen. So. Und dann haben wir aber angefangen, die Baugenehmigung zu erarbeiten. Weil die Idee dahinter war ja quasi auch damals schon, weil das drehte sich viel um den Skatepark da 21, weil die Stadt den geräumt hat. Und
so immer die den Grund. Also weil drumherum ist, also wenn man sich das Gelände so vorstellt, drumherum ist ja nichts. Also es gibt kaum Nachbarn, oder?
Ja, aber das liegt in der Muldenaue. Okay. Und tatsächlich
hört
man was so. Und also die Anwohnerinnen fühlten sich gestört von den klackenden Skateboardrädern, wenn die auf die Rampe hochfahren.
Das ist so deutsch, ist es mit der
es ist ganz schön, genau, es ist ganz schön deutsch. Und die Stadt ist dann mehr oder weniger irgendwann eingeknickt, so, weil das Grundstück, was da asphaltiert wurde für den Skatepark, ne, das war 2018, unser eigentlicher Skatepark, wo immer das Crossover-Festival war, wurde vom TÜV geschlossen, weil die Stadt da nie was gemacht hat.
Ja.
So, den haben wir immer irgendwie selber in Stand gehalten und das hatte aber seine Grenzen. Irgendwann muss man mal an
Kern sanieren.
Da muss man mal Kern sanieren, so den Skatepark. So, du kannst den nicht ewig am Leben erhalten. So. Und das hat aber die Stadt nicht gemacht. So, das heißt, der TÜV hatte den geschlossen. So. Und dann gab es in Krimma keinen Skatepark mehr. der damalige Tiefbauamtsleiter war wirklich cool so. Und der hat dann das irgendwie durchbekommen, dass wir neben unserem Grundstück von der Spitzenfabrik eine Asphaltfläche asphaltiert bekommen.
Ja.
Das war nicht unser Grundstück. Und ist es auch bis heute nicht. Und auf dieser Fläche haben wir dann mit den Jugendlichen halt Skaterampen gebaut. Ne? Und wir hatten ja noch ein paar alte da, die wir schon, ne, die wurden nochmal aufgearbeitet und haben dort halt wirklich einen coolen Skatepark mit Basketballkurven als hingebaut. Und dann haben sich aber die Anwohnerinnen beschwert. Dann ging das hin und her. Das war alles mega wild mit der Stadt, weil die dann sogar gesagt haben, nee, das ist aber euer Grundstück. Und wir dann, nee, das ist doch euer Grundstück. Das haben wir da extra so gemacht, weil wir auf unserem Grundstück nicht mehr versiegeln können. Und dann ging es irgendwie hin und her, Naturschutz. Und na, ich meine, die Stadt muss bis heute keine Konsequenzen. Die Asphaltfläche ist immer noch da. Und der eigentliche Grund, warum der Skatepark geschlossen wurde, ist, weil es ein Schwarzbau in einem Naturschutzgebiet ist. Aber die Stadt trägt da keine Konsequenzen davon. So, das ist
ein richtiges Klein-Klein.
Und das ist Klein-Klein und so richtig spießig, deutsch, kleinbürgerliche.
Anstelle zu sagen, okay, Krimma ist eine Stadt, die halt auch immer älter wird, wie jedes, gefühlt jedes Dorf oder Stadt im Umkreis, und zu sagen, ey, wir tun jetzt mal aktiv was für die Jugend. Werden halt immer Steine in den Weg gelegt. Und das ist halt, siehst du halt, gefühlt ja überall auf dem sächsischen Land. Und das ist halt was, was sich die Politik halt wirklich ankreiden muss, ob es jetzt in Krimma ist oder sonst woanders. Und das ist halt.
Na, ich weiß auch nicht. Also ich frage mich tatsächlich übelst oft, warum die das machen. Ich meine, man muss jetzt sagen, jetzt mal nur auf die Spitzenfabrik bezogen, so ein Objekt für eine soziokulturelle und jugendsubkulturelle Nutzung durch junge Menschen, so was wird es nie wieder geben.
Ja.
Das heißt, wenn wir das verlieren, das wird nicht wieder existieren, weil du brauchst mal bloß über die ländlichen Räume fahren, die Fabriken. Also in der Größenordnung, über was wir hier reden, ne, wir reden hier nicht über ein Jugendhaus wie Jugendhaus Roswein oder Leisnig. Wir reden hier über ein Fabrikareal mit einer Dimension von einer Nutzung her, was man sich wirklich nicht, also ne, selbst ist Coney Island ist dagegen klein.
Also ich war ja
selbst ein Coney Island könnte niemals das machen, was wir dort machen können, so. Und das heißt, sowas wird es nicht wieder geben. Das heißt, wenn wir das Gebäude verlieren, und das steht eben gerade auf der Kippe, was ja deine Frage war, ne? Wir haben quasi, wir mussten, ja, die Baugenehmigung für dieses Objekt war mega aufwendig, weil es ist ein Kulturdenkmal, ein Industriedenkmal. Das heißt, wir brauchten eine denkmalschutzrechtliche Genehmigung mit einem Sanierungskonzept. Wir brauchten Unmengen an Lärmschutzgutachten wegen dem ganzen Ärger mit dem Skatepark. Wir brauchten Brandschutz. Das ist alles nicht einfach. Ne? Aber wir konnten das leisten. Ich habe es letztens mal für die Kampagne zusammengerechnet. Es hat bisher knapp 50.000 Euro gekostet, die Baugenehmigung. Die ist aber jetzt da. Die Stadt ist zwar dagegen in Widerspruch gegangen, aber wir hoffen, oder es sieht auch gut aus, dass sie damit nicht durchkommen werden. So. Das heißt, wir können bauen. Jetzt fehlt uns natürlich das Geld fürs Bauen. Wir brauchen aber, also ne, das bedingt sich alles so ein bisschen, ne? Wir brauchen zum einen Leute, die das Gelände, weil es eben so groß ist, instand halten, sich um im Sommer Vermietung, Verwaltung, ne, kümmern, die das Netzwerk am Leben halten, das, ne, die sich um die Technik kümmern, die wir ja haben über all die Jahre. Ne? So, ja, wir können PA-Anlagen vermieten, Sound, das ist alles kein Stress, haben wir alles da. Na, so. Aber das sind aktuell unsere einzigen Einnahmenquellen, weil wir das Gebäude nicht nutzen können. Und jetzt, also wir müssen das aber nutzen, weil ansonsten können wir es nicht mehr finanzieren. Wir können das Gelände, das hat halt seine Grenzen, wenn wir das Gelände nur von Mai bis September nutzen können, sag ich mal monetär, durch Vermietung, durch Veranstaltung. Das Geld, was wir da einnehmen, reicht nicht, um uns von Oktober bis April zu finanzieren mit dem Personal, weil das Personal brauchst du auch im Winter. Na, du musst den Sommer ja quasi die Veranstaltung ja vorbereiten. Das Gelände braucht im Winter mehr Pflege als im Sommer. Na, im Sommer beschränkt sich es meistens aufs Rasenmähen. Aber im Winter geht halt ja ständig irgendwas kaputt, was gemacht werden muss und so weiter.
Wie viele Leute arbeiten aktuell?
Also aktuell haben wir einen Hausmeister. Wir haben eine Mitarbeiterin, die sich um das ganze Vermietung, Netzwerken, die eigenen Veranstaltungen auf dem Gelände quasi kümmert. Und wir haben noch eine studentische Mitarbeiterin, die quasi so die Anlagen, das technische Zeug so ein bisschen in Schutz hält.
Wie sieht dein ideales Gelände dafür aus? Also meinetwegen, es gäbe keine Regulierung mehr, keine Vorschriften mehr. Was wäre so die Utopie für dieses Gelände für dich?
Naja, die Utopie, also die Regeln und Vorschriften konnten wir ja alle meistern. Das heißt, wir haben jetzt eine Baugenehmigung, wo wir auch perspektivisch, so wie es auch in dem ersten Fundraising angedacht war, da ist eine große Glashalle dran und da war immer die Schwierigkeit, wie nutzt man die, weil wir gerne irgendwo Solardach drauf kriegen wollen. Und wir haben auch die Genehmigung bekommen, diese Halle mit dem Glasdach, mit einem Solardach zu ertüchtigen, also dass trotzdem durchsichtig ist, und unten rein eine Skatehalle zu bauen. Ne? So, diese Genehmigung haben wir. Also noch nicht die Baugenehmigung, aber vom Denkmalschutz. Das heißt, wir müssen erstmal jetzt den Veranstaltungsraum fertig machen. Du musst dir das so vorstellen, wie bei so einem Videospiel. Mhm. Wir haben jetzt quasi das gesamte Gebäude mit einer Nutzungskonzeption belegt. Wir haben dafür das Denkmalsanierungskonzept bewilligt bekommen und wir haben ein großes Brandschutzkonzept bewilligt bekommen und wir haben eine grobe Lärmschutzemissionsprognose, was auf diesen, mit all dem, was wir uns vorstellen und wünschen an Sachen drinne passieren wird, auch das haben wir. Und jetzt ist es aber so, wir haben noch nicht für das ganze Gebäude eine Baugenehmigung beantragt, weil wenn die Genehmigung einmal da ist, hast du 3 Jahre Zeit, um sie
auszuführen.
Das ist quasi für das gesamte Areal für uns unmöglich, weil wir reden hier von einem Sanierungsvolumen 10 Millionen. Hm. Na, so. Und deswegen ist das gerade so, wir schalten immer eine Etappe, etappenweise schalten wir das frei. Etappe 1, Veranstaltungsraum. Ist der freigeschalten? Können wir Geld generieren, was wir dann wieder in die nächste Baugenehmigung für die Freischaltung des nächsten Teilbereiches der Fabrik nutzen können. Dann können wir das wieder, und so ist die Idee und die Wunschvorstellung, was mit dem Gebäude passiert, ist auf jeden Fall, dass da der Veranstaltungsraum drin ist, dass quasi in der Glashalle eine kombinierbare, wie genau man das dann macht. Ich habe da so Ideen in meinem Kopf, aber das ist alles halbgar. So eine Kombinierung aus Boulder, Skatehalle, ja. Na, so, dass dann Künstlerinnen-Ateliers mit drin sind in den oberen Etagen und quasi auch ein Hostel, weil wir auch in Krimma, also wir wollen halt dort gerne auch Tagungen, Veranstaltungen machen, so, ne, wo dann auch Leute mal dort pennen können und so. Und außerdem gibt es in Krimma auch ein relevantes Problem für Übernachtungen. So, ne? Also es gibt in Krimma zwar Hotels, die sind aber relativ teuer. Also wenn du jetzt als, sag ich mal, Mensch, der jetzt nicht so einen großen Geldbeutel hat, mal am Wochenende in Krimma verbringt, was ja schön ist. Ich meine, ne? Krimma ist, kann man jetzt nicht sagen, so die Umgebung, es ist schon schön. Hat man zwar an dem Wochenende alles gesehen, aber na,
also
so,
eine Art Hostel.
Genau, so, ne? Oder auch für Leute, die dann bei uns auf dem Gelände mal für eine Veranstaltung. Genau, das ist so der Wunsch für das Areal. Aber dafür brauchst halt, ne? Und halt eben, dass das bespielt wird von und mit Jugendlichen, ne? Dass die auch dort immer wieder, also ne, es gibt da so ein paar Gebäudeteile, die wir bewusst offen halten lassen wollen, wo dann Jugendliche die nutzen und umnutzen können. Aber wir können nicht das, also ne, das war ja auch so, das hat so, das ist auch ein bisschen in der Außenwahrnehmung, glaube ich, noch nicht so ganz angekommen, warum das mit dem Dorf der Jugend so gut funktioniert hat, weil diese Gebäudedimension für die Jugendlichen zur Verfügung stand. Das hat, da ist was passiert in den ihren Köpfen. So.
Ja, das sind sozusagen auch kleine Träume, die man sich selbst realisieren kann.
Genau.
Und du kannst halt, okay, da ist das Gebäude, ich könnte jetzt was umsetzen und dann geht es halt los im Kopf und man denkt drüber nach.
Genau, aber das ist jetzt nicht mehr zu 100% so gegeben.
Ja.
Durch dieses Sanierungskonzept, was wir ja brauchten, ist schon relativ klar definiert und geregelt, wo mal wie was zu sein hat. Na, du kannst es, das ist schwierig, das jetzt noch alles über den Haufen zu werfen.
Okay. Du bist ja sehr mit Krimmer verwurzelt irgendwie. Also hört man ja jetzt ja auch selbst, oder? Du hast sogar mal als Bürgermeister kandidiert von Grimma. Ich habe übrigens da die Fotos gemacht und fand das sehr spannend, dich da ein bisschen mit zu begleiten. Wie war es für dich, so einen Wahlkampf zu führen? War das überhaupt für dich ein Wahlkampf oder hast du gesagt, komm, stell mich auf, damit es überhaupt eine Alternative gibt?
Das war überhaupt gar kein Wahlkampf. Na. Also es gab da keinen Wahlkampf. Na. Man muss da, glaube ich, ein bisschen, na, die Idee dahinter war, warum ich das gemacht habe, war für mich einfach mal zu checken, okay, oder mal zu ranzufühlen, wie viele Leute finden denn das, was wir hier irgendwie machen, halt überhaupt okay, weil dafür stehe ich. Ne? Und wenn man mich wählt, dann wählt man in gewisser Weise auch die Arbeit, die ich so die letzten Jahre hier in Grimma gemacht habe. Das war so die, ne, das war so die Idee dahinter. Ja. Und vor allen Dingen auch ging es mir darum, auch mal Diskurse anzustoßen, ne? Das, weil einfach, es gibt halt in dem, gerade in Grimma, es gibt halt einfach relevante Probleme, über die mal geredet werden muss, aber es wird darüber nie geredet so. Und es war so die Idee, diesen Diskurs anzustoßen, das hat überhaupt nicht funktioniert. Mhm. Null.
Und wie war das Feedback? Also war es eher feindselig?
Ja, es wurde feindselig. Also es gab keine Presseberichterstattung darüber. Wir haben so einen regionalen TV-Sender, der hat dazu nichts gemacht. Es gab keine Podiumsveranstaltungen, also null. Es gab überhaupt gar keinen, also es gab keinerlei Wahlkampf. So. Der beschränkte sich darauf, dass ich gesagt habe, ich laufe durch alle Ortsteile, weil Grimma riesengroß ist. Ne? Und versuche halt mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, aber das hat in manchen Dörfern gut funktioniert, in anderen ja nicht so, weil du auch niemanden gesehen hast, so, ne, was, und in manchen war es auch echt peinzählig.
Würdest du es heute nochmal machen?
Nee, nie wieder. Das war's, also, ich muss mir das auch so mit dem Ansatz, mit dem ich da rangegangen bin, erklären, weil ansonsten ist das für mich eine völlig bescheuerte Idee gewesen. Ohne Scheiß.
Aber du hast es probiert. Also ja, aber das ist immer der Punkt. Du hast es halt probiert und hast halt gesehen, okay, es hat halt jetzt nicht so funktioniert, wie du es dir vorgestellt hast, aber du hast es halt gemacht und geschaut, okay. Und du hast trotzdem Erfahrung gesammelt, wie man das
mir wird da an solchen Sachen, wird mir meine theoretische Überzeugung immer ein bisschen zur Stolperfalle, ne, weil ich hänge quasi der Idee von gesellschaftlicher Veränderung durch die Erzeugung von Gegenmacht sehr an. Ne? Das ist ein Modell, was wir in der sozialen Arbeit auch viel nutzen, ne? Gerade aus der Gemeinwesenarbeit heraus und sich soziale Arbeit als Menschenrechtsprofession basiert auf genau dieser Herangehensweise. Ne? Es braucht quasi eine Gegenmacht zu der bestehenden, herrschenden Macht, um Interaktionsverhältnisse auf Augenhöhe gestalten zu können. Ne? Also ansonsten wird quasi, ne, und das sehen wir ja in unserer Gesellschaft, ansonsten werden die Macht haben, immer über die keine Macht haben, entscheiden. So. Und die Idee dahinter ist quasi einfach, das Machtgefüge zu verändern. Und dazu gehört eben Öffentlichkeitsarbeit. So. Und das ist die ganze Idee dahinter. Also die bestimmte Themen von bestimmten Milieus und bestimmten Adressatinnengruppen so weit in den Vordergrund zu rücken, dass man halt einfach darüber reden muss. Ne? Und da muss man sagen, bei der Bürgermeisterwahl hat das halt einfach überhaupt nicht, also es hat nicht, das hat nicht funktioniert. Das war der falsche, so ein Dings, so ein, na, wie nennt man sowas, so ein Vehikel, so einer politischen, wie umschreibt man denn das?
Du hast die Politik probiert zu nutzen, um einfach Aufmerksamkeit zu erzeugen und zu sehen, guck mal hier,
ja,
da gibt es Gegner.
Aber das funktioniert nicht. Okay. Also deswegen,
Vor fast 2 Jahren war eher was nicht so Erfreuliches bei dir am Start. Und zwar wurde da, hattest du eine Hausdurchsuchung bei dir
Ja.
wegen eines Tweets damals
Ja.
zu dem zu einer speziellen Demo hier in Leipzig. Ich kann mir das in Ansatz eigentlich kann ich mir gar nicht vorstellen, wie es ist, wenn auf einmal Polizeibeamtinnen bei dir stehen und dann deine Wohnung durchsuchen. Wie war das? Was war das für ein Gefühl? Also, kannst du mal die ganze Geschichte kurz erklären?
Die ganze Geschichte kurz. Also bei der benannten Veranstaltung war um dieses dreht, ne, den Tag X Protest in Leipzig. Ich war bei der Veranstaltung ja gar nicht zugegen, weil ich schon seit, also ich meide Großdemonstrationen eigentlich seit 2008, seit dem G8-Gipfel in Heiligendamm, kann ich einfach, habe ich Angst vor so Großdemonstrationen, vor allen Dingen vor der Unberechenbarkeit der Polizei, was in den Fällen sich ja mal wieder bestätigt hat. Und ich habe an dem Tag danach wurde ich, oder in der Nacht, glaube ich schon, ich glaube, es war schon in der Nacht, wurde ich von Eltern kontaktiert hier aus Leipzig, die mich halt kennen, deren Kinder
Dort waren.
dort waren. Und was ich jetzt machen könnte, weil die Polizei die Kids nicht rauslässt, so, ne? Und auch die Eltern überhaupt nicht informiert oder zu denen hinlässt. Und also das, mega wirr. Und an den Tag danach bin ich dann quasi, habe ich mich mit einigen Eltern und auch einigen von den Kindern und Jugendlichen quasi verabredet und habe quasi mit denen so erstmal versucht herauszufinden, was denn da überhaupt passiert ist. So. Oh, das war mega strange. Und dann haben wir aber relativ schnell unter befreundeten Sozialarbeiterinnen und mit Leipzig
Den Platz.
einen Platz wie so ein Elternabend organisiert, den wir dann durchgeführt haben, wo wir dann halt vorher nochmal so ein paar die rechtlichen Rahmungen, was denn da genau passiert ist in Bezug auf Kinderschutz und Jugendschutz, weil darum ging es ja. Nochmal zusammengestellt und haben dann halt quasi versucht zu vermitteln, zu Beratungsgesprächen, weil da, wir reden ja halt von richtigen Traumata, ne, die quasi Kinder und Jugendliche, die dort drinne waren, das werden die ihr Leben lang nicht wieder vergessen und das wird definitiv, das hat auf ihre Persönlichkeit verändernden Einfluss. Und man muss jetzt nicht in allen Fällen so weit gehen, dass man sagt, daraus kann Radikalisierung entstehen, aber bei einigen würde ich, ja, definitiv ist aus diesem Momentum angezettelt von der Polizei und der Staatsanwaltschaft eine Radikalisierung passiert.
Um das kurz nochmal zu erklären, also es gab eine Demo.
Also den Kessel habe ich jetzt natürlich gar nicht erklärt, ja, hast recht.
Genau, also es gab eine Demo und da wurden halt sehr, sehr viele Menschen, sehr viele junge Menschen einfach eingekesselt
Ja.
und unter schwierigsten Bedingungen durfte keiner raus. Und
Ja.
das halt über Stunden,
Ja. Über Nacht.
über Nacht, Stunden und dann peu à peu durften dann die Leute raus, aber es hat halt ewig gedauert und ich glaube, es war auch super warm an dem Tag noch, ne? War das nicht
Naja,
so?
in dieser Nähe in der Nacht wurde es dann super kalt.
Ja, super warm, dann super kalt.
Ja.
Und dann gab es halt diese Probleme, gerade weil es halt auch super viele junge
Genau, und das ging ja dann noch weiter, dass die Polizei dann teilweise die Jugendlichen und Kinder, was sie de facto nicht dürfen, halt einfach vor der Polizeiwache rausgelassen hat. Das dürfen die nicht, weil die haben. Die müssen die Eltern informieren, dass die abholen oder sie müssen sie nach Hause bringen. Ne? So, das ist schon, also das ist schon eigentlich wirklich, wirklich krass so. Und um dieses ganze Konstrukt, ne, diese Vorkommnisse, ne, und da wir da, oder ne, auch ich als Sozialarbeiter da dann mega involviert und mit den Gesprächen, das hat ihn ja dann beschäftigt. Ne, so. Und dann stellte sich irgendwann heraus durch einen Taz-Artikel, dass quasi der ganze Kessel unrechtmäßig war, und dass ein vermummter Staatsanwalt quasi dort bei der Veranstaltung zugegen war, was ja vorher gar niemand gewusst hat, so richtig so. Und dann stellte sich plötzlich raus, dass der auch noch aus Grimma kommt. Und da habe ich gedacht, oh nee, das kann doch nicht wahr sein. Schon wieder, die Scheiße fällt aber auch konzentriert auf immer, immer wieder auf meine Heimatstadt. Und das geht mir, oder es geht mir auf den Sack, weil irgendwie, Na, ob da, also da kannst du ja so einen Kreis ziehen, was alles mit dieser Stadt in Verbindung steht an Scheiße in den letzten Jahren. Das ist ja, das passt auf keinen Zettel mehr. Sächsische Separatisten. Ja. Donau hier mit seinem ganzen Weißrussland-Kram und der Bürgermeister, der ehemalige. Und dann eben noch das. Na, das heißt, du hast so eine Tradition von Scheiße.
Und dann irgendwann dachtest du,
dann ist es mir halt auch, der ist es halt auch mit mir durchgegangen. Da habe ich abends in der Nacht dann eben einen Post abgesetzt, ne, wo ich eben das so geschrieben habe, ne, die Scheiße fällt irgendwie immer auf diese Stadt. Und dann habe ich quasi aus einer Juristenzeitung, hatte irgendjemand, ich weiß gar nicht mehr wer, das steht in dieser Akte drin, ein Bild gepostet aus so einer Fachzeitschrift von Jo, ist ja völlig egal. Und das habe ich retweetet mit dem Zusatz, falls ihr ihn mal in den leeren Gassen von Grimma begegnet, dazu muss man wissen, die Gassen in Grimma sind nachts, wenn ich für gewöhnlich nach Hause laufe, währenddessen ich den Post abgesetzt habe, immer leer und immer dunkel. Das ist so in Grimma, weil aus Stromspargründen macht man die Straßenbeleuchtung nicht an. Und man ist auch immer allein. So. Ja. Und genau, habe diesen Post abgesetzt und schon am Morgen danach haben mich Leute angerufen und gesagt, hier,
kann man missverstehen.
Ja. Ich so, habe es erst gar nicht verstanden, weil ich natürlich auf meiner Denke war, was kann man denn daran missverstehen? Hier sind doch immer die Gassen leer und auch immer dunkel. Na, so. Und dann haben die mir das aber erklärt. Da habe ich dann gedacht, okay, ja, stimmt, da habe ich gar nicht gedacht. Habe den dann gelöscht. Das heißt, dieser Retweet, der war, wenn überhaupt, 12 Stunden, wovon aber 8 Stunden die Nacht waren. Das heißt, der Personenkreis von Menschen, die das überhaupt gesehen haben, der ist ja übelst überschaubar. Ne? So, ich weiß es auch de facto, ich kann hier nicht sagen, wie viele Leute diesen Post überhaupt gesehen haben. Ich denke, nicht viele, weil der wurde ja früh schon wieder gelöscht. Und dann, am Tag danach, wurde ich plötzlich von der Polizei am Bahnhof in Grimma abgeholt. Die standen da mit MG, also hier mit ihren Knarren. Ja. Ganze Batterie. Vorher hatten sie schon eine Spitzenfabrik umgestellt. Hm. Dieses gesamte Gelände. Also wir sitzen völlig. Und ich wusste ja gar nicht, was passiert. Und na, holen mich am Bahnhof ab und sagen, na, Herr Burdekat, wir haben hier Durchsuchungsbefehl wegen Ihrem Handy. Ich so, naja, das hab ich hier. Wollen Sie haben? Wer hat denen das gegeben? Naja, aber wir müssen jetzt trotzdem Ihre Wohnung. Ich sage, aber wieso denn mein Handy? Naja, nee, das muss man erst machen. So. Naja, und da haben die dann bei mir eine Hausdurchsuchung meiner Wohnung gemacht. Und ich bin ehrlich, seitdem ist mein Verhältnis zu Wohnungen ein sehr gespaltenes. Ich habe mich in der Wohnung auch dann nie wieder, deswegen habe ich die auch mittlerweile nie wieder wohlgefühlt. Ich meine, die sind durch mein Bett. Also ich weiß nicht, was die da gesucht haben. Na, so ist mir bis heute unklar, weil die haben ja auch nichts mitgenommen, außer das Handy. Na, die haben meine Schallplatten, das war reine Schikane, die haben meine Schallplatten, es ist ja eine relativ große Schallplattensammlung, die haben quasi die Platte mit ihren, die haben da auch so komische Handschuhe. Ist ja jetzt nicht so, dass das alles samt weich ist. Ja. Haben die diese Platte da rausgezogen, da habe ich das gesehen, habe gesagt, ey, jetzt stopp hier. Ihr könnt, das war so ein Kipp, so ein kurz vor Kipppunkt, weil das innerlich hat mich das aufgewühlt, dass sie da, die haben die auch nicht wieder zusammengelegt. Ja. Alter, wo ich mir dachte, was geht denn hier? Na, was sucht denn hier in den Schallplatten? Genau, und also seitdem, genau, und die Hausdurchsuchung zielte halt eigentlich auf mein Handy, was sie aber schon hatten. So, und es ist bis heute unklar, warum die wegen irgendwelchen Zufallsfunden oder was weiß ich, was sie da dann begründet haben. Das ist, genau, und jetzt war ja vor kurzem erst die Verhandlung dazu, in der ersten Instanz in Grimma. Und eigentlich hätten wir uns die Verhandlung sparen können, weil ohne dass da auch nur irgendwas, was ich gesagt hätte,
War das einfach für schuldig?
Ich wurde einfach für schuldig. Mhm. Ne? Also es wurde 1:1 der Staatsanwaltschaft, der Generalstaatsanwaltschaft gefolgt so und wurde halt zu 90 Tagessätzen für schuldig gesprochen. Wohin? Also nach wie vor mir immer noch unklar ist, für was. Also man muss quasi Also sie wenden dann einen Paragraphen an, zu dem es noch keine wirklichen Vergleichsurteile gibt. Das ist dieser Paragraph, den die irgendwie, glaube ich, also ne, geschaffen haben für diese Todeslisten, die durch die Reichsbürger irgendwie gemacht wurden.
Es ist natürlich ein krasses Gefühl, wahrscheinlich, und also ein krasses Gefühl, einfach durchsucht zu werden und dann auch so hilflos dazustehen, ne? Wie du gerade beschreibst, ne? Da ist halt jemand, der deine geliebte Plattensammlung durchwühlt und dann einfach damit nicht sanft umgeht. Und das ist natürlich dann das ganze Gefühl der Staatsmacht, so gegen dich zu haben, ist natürlich übel heftig. Ich kann mir das im Ansatz überhaupt nicht vorstellen, wie das sein soll. Aber jetzt mal ein bisschen auf die Zukunft zu gehen. Ich habe eine kleine Spaßfrage, die habe ich auch schon in dem damaligen Herzkampf-Interview gestellt. Diesmal möchte ich sie ein bisschen anders stellen. Ich gebe dir 1 Million Euro und du musst die für soziokulturelle Geschichten ausgeben oder halt was für das Demokratieverständnis in Sachsen damit tun, was jetzt nicht unbedingt deine eigene Spitzenfabrik ist. Was würdest du machen mit 1 Million?
Nee, ich glaube, ich würde das Geld, ich würde versuchen, aus dem Geld heraus, ich denke, bei 1 Million, wie ist der aktuelle Zinssatz? 2,5?
Ja gut, der ändert sich ja ständig auch.
Ja,
So 2, 2,5, ja.
gehen wir mal von 2,5 aus, dann sind es bei 1 Million sind es 25.000 Euro. Im Jahr ist zu wenig. Ich hätte jetzt gesagt, ich würde es anlegen und versuchen, eine Stiftung daraus zu bauen, die quasi Jugendarbeit dezidiert in ländlichen Räumen weiterentwickelt.
Okay, dann lass mich die Frage anders stellen. Du musst sie innerhalb von 2 Wochen ausgeben.
Ach, muss ich innerhalb von 2 Wochen, das muss innerhalb von 2 Wochen
Genau,
alles
jetzt
sein.
sage ich das mal so, ja, dass es sein muss.
Alter.
Du musst instant Überweisung tätigen.
Ich muss instant Überweisung tätigen. Okay. Boah. Okay. Dann würde ich Überweisung tätigen und würde das Geld überweisen. Oh Gott, du verlangst jetzt von mir
Ja.
du verlangst jetzt von mir eine Liste. Okay, ich würde das Geld überweisen ans AJZ Leisnig, ans Treibhaus, an Agenda Alternativ, an, weiß gerade nicht, wie der Verein heißt, aber die machen in Aue-Bad Schlemann ein ähnliches Projekt um Bahnhof drumherum, wie quasi wir versuchen, mit der eigenen Spitzenfabrik zu machen. Dann ein Teil ans Go-Team in Colditz, das flexible Jugendmanagement vom Kinder- und Jugendring Landkreis Leipzig, an den Verein, der versucht, im Landkreis Leipzig ein Frauenschutzhaus aufzubauen, an Walden e.V. in Chemnitz. Oh Mann, ey, das ist
Aber
doch.
so reicht doch, hast du jetzt 8 Sachen gesagt, oder? Sind es
Ja,
neun?
ich wollte gern 10er. Ich.
Akubitz vielleicht und Pirna?
Ja, stimmt. An Akubitz in Birna, aber quasi dort würde ich die Einschränkung gerne machen, dass sie das quasi dezidiert für die Gedenkarbeit im Kontext quasi Bergsteigen und Sächsische Schweiz, ne, was ja so ein bisschen ihr kleines Steckenpferd mit ist, dass sie das dafür quasi verwenden, weil mir das besonders wichtig wäre.
Und nach Jugendhaus in Rossbein.
Habe ich es noch nicht
Ja, ich
gesagt?
glaube nicht.
Ah, dann müssen wir es noch mal teilen. Also wenn das Jugendhaus in Roßwein was kriegt, dann kriegt auch ist JZ Liechtenstein was.
Okay. Ist doch, geht jeder 100.000? Ist doch gut aufgeteilt, oder?
Ja.
Oder wird es noch? Alles gut, ich will nicht so tief reingehen.
Das ist
Aber ich
irgendwie.
finde es gut jetzt, dass wir so eine Liste haben, wo wir uns schlau machen können, was fördermäßig gut angestellt
Es
sein
ist
kann.
echt viel, also wirklich, Martin, das ist eine fiese
Mal
Frage,
gucken, ich komme mit den Geistern da.
weil ich habe jetzt safe,
übelst
viele Projekte vergessen, die mir genauso wichtig sind wie all die genannten. Aber nur
Folgendes. Du kannst ja jetzt nochmal drüber nachdenken und dann schreib mir die in die Shownotes, die anderen noch rein.
Nee, das ist jetzt so oft genommen. Okay. Das wird doch eine endlos lange Liste. Wisst ihr, wie viele tolle Projekte es eigentlich in Sachsen gibt, die alle. Die alle kaum gesehen werden, die alle übelst zu kämpfen haben, so die. Tagtäglich mit einer Scheiße zu kämpfen haben, das ist Scheiße.
Aber der Grundgedanke dahinter ist ja einfach, dass man ein bisschen Inspiration bekommt, was gibt es noch so, ne? Das hinter dieser Frage, weil auch so stoße ich dann immer selbst auf neue Projekte, die ich so noch nicht kannte und deswegen stelle ich die auch immer.
Ich habe auch einen Bon Courage vergessen. Na, siehst du, da geht es jetzt schon los.
Wenn ich mir mal hier 2 Minuten weiter zum Nachdenken gibst, dann wird das eine 4, dann kann ich vielleicht sogar, kann man sogar eine Priorisierung vielleicht noch mit rein. Von innen nach außen. Ist, ja. Dann würde ich nämlich mit dem Bon Courage und Kinder- und Jugendring anfangen, weil die quasi am nächsten an Krimma drin sind und dann würde ich mich quasi so rausentwickeln. Dann käme es AJZ in Leisnig, ne? So geht es dann weiter. Das wäre für mich auch eine gute Priorisierung.
Okay.
Es ist wichtig, dass du das mit offen nimmst.
Ja, das bleibt doch drin, auf jeden Fall, versprochen. Was würdest du Leuten empfehlen, die auch gerne sich aktiv für eine demokratische Gesellschaft einsetzen wollen würden, sich aber noch nicht ganz trauen? Kannst du so Startpunkte geben, wo es vielleicht Sinn macht, sich zu engagieren? Sehe ich aber immer das Gefühl, dass viele immer sagen, es ist toll, was du machst, würde ich auch gerne, kann aber nicht. Und ich finde halt, jeder kann, da muss ich halt nur trauen, den ersten Schritt zu machen. Und der erste Schritt muss ja eigentlich relativ kleiner sein, damit das den Leuten immer leichter fällt.
Das Ding, das ist eine gute Frage, weil das ist tatsächlich auch interessant, da mal drüber nachzudenken, was muss man, was kann man, was sollte man überhaupt machen. Also ganz wichtig ist, dass man sich, glaube ich, dass man in eine Art von Handlungsfähigkeit reinkommt. Und das ist was total Individuelles. Also es ist zum Beispiel, es ist nicht damit getan, dass ich auf eine Demo gehe. Das reicht.
Das ist aber vielleicht ein erster Schritt.
Ist ein erster Schritt. Aber wenn man in diesem Modus verharzt, dann wird keine Veränderung de facto einsetzen. Viel wichtiger ist, und das sage ich jetzt auch so rückblickend auf die ganzen Jahre, viel wichtiger ist es, Dinge an Laufen zu bringen, wo sich Leute organisieren und treffen können. Du musst von Anfang an noch nicht mal da eine große Demokratiefahne drüber hängen, sondern was ich sehe, du machst in deinem Stadtteil, in deinem Häuserviertel, richtest du quasi immer in der Woche ein Café aus, wo die Leute sich quasi treffen und quatschen können. Das ist schon mal viel wert, weil solche Angebote bringen Leute erstmal zusammen und dann kann man im nächsten Schritt dann daraus auch Aktivitäten und Aktionen entwickeln.
Also Begegnung schaffen. Also das ist, glaube ich, so der Hauptansatzpunkt, weil so kriegt man halt auch Leute, die sich so abkapseln vielleicht.
Ja, weil wir dahinter steckt ein relevantes Problem. Wir haben ein Problem in unserer, das schon auch ein deutsches Problem. Wir haben ein Organisationsdefizit, ein zivilgesellschaftliches Organisationsdefizit. Also wir sind als Zivilgesellschaft, die abseits von Vereinsstrukturen, ne, die ja, oder Kirche oder irgend sowas, ne, also die abseits davon existiert, haben wir ein großes Organisationsdefizit. Und das fällt uns eben auf die Füße aktuell, ne? Warum wir teilweise so ohnmächtig sind gegen das, was eine AfD oder eine identitäre Bewegung oder so macht, weil wir, also da fehlt, also ne, man, das kann man auch nicht von jetzt auf gleich erzeugen, ne? Sondern das ist was wachsen muss, ne? So, und da wir das quasi, also unsere Gesellschaft hat sich individualisiert, ne? Über die letzten Jahrzehnte so. Jeder ist sich selbst am nächsten und versucht irgendwie sein Zeug für sich zu regeln, was irgendwie nachvollziehbar ist, weil das der Neoliberalismus so von uns verlangt. So. Aber dadurch bleibt diese niedrigschwellige Organisation in deiner Hausgemeinschaft, ne, in deiner Schrebergartenanlage, in deinem Stadtteil, in deinem Dorf, die bleibt auf der Strecke. Und aber, und jetzt kommt ja das Dilemma gerade auf den Dörfern, da gibt es diese Organisationsstrukturen ja noch, aber wer
kümmert sich darum?
Kümmert sich darum so. Und schon sind wir beim Kern des Problems. Wir haben quasi, wir haben keine liberale, demokratisch wirklich gut funktionierende Organisationsstruktur.
Ja, die ist ja weggebrochen.
Die ist weggebrochen, genau.
Die Zeit, also ne? Gab es mal, glaube ich.
Genau, ne, das war in Westdeutschland, ja. Gab es das in 70er, ja. 80er. Das war schon alles auch durch die Gewerkschaften. Ich glaube, man muss hier auch ein bisschen trennen. In der DDR gibt es auch das Problem, dass ja diese ganze Organisation, also in Ostdeutschland, ehemalige DDR, dass diese ganze Organisation, diese zivilgesellschaftliche Organisation, ja staatlich gesteuert war.
Das ist weggefallen.
Und das ist weggefallen. Und ja, und niemand hat irgendwie den Leuten auch irgendwie gesagt, ihr könnt das auch selber so. Ne? Das ist jetzt kein Ding so. Und in Westdeutschland ist es über die Jahre, über die letzten Jahrzehnte zusammengebrochen halt so. Ne? Die hatten das halt ganz viel über Gewerkschaften, aber das ist halt alles ja, eingebrochen. So. Und das ist das Dilemma.
Okay. Ich könnte, glaube ich, jetzt noch 2 Stunden mit dir weiterreden.
Ja.
Möchte jetzt aber dann doch zum Ende kommen und möchte dich noch ein was fragen. Möchtest du den HörerInnen noch was mit auf den Weg geben?
Engagiert euch und bringt euch ein und lasst Dinge nicht einfach so passieren, wie sie aktuell passieren, wenn in der Straßenbahn vor euch jemand rassistisch beleidigt wird, dann sagt was, das, weil das kann es nicht geben, wenn sich im Supermarkt irgendwelche Möchtegern-Faschos an der Familie mit Migrationshintergrund vorbeidrängeln, weil sie es als ihr deutsches Recht empfinden, vor denen an der Kasse dran zu sein, dann sagt was. Also einfach nur die, weil ich glaube, wir haben auch das Problem, dass die Leute im Alltag einfach auch keinen Widerspruch mehr erfahren gegen irgendwelchen rassistischen und menschenverachtenden Bullshit und gegenüber Müll. Und das passiert quasi, na, auch diese ganze Schwubbelei und das ganze Verschwörungs-ESO-Gelumpe, das ist doch, das heißt ja schon fast mittlerweile mehrheitsfähig. Ne? Und das liegt aber daran, weil niemand irgendwo was sagt. Also ne, das muss im Alltag passieren. Das muss nicht irgendwo auf der Straße bei einer Demonstration oder irgendwo. Das muss passieren im Alltag. Wenn vor dir in der Apotheke jemand steht und nach Globuli fragt, dann empfiehlt sich's, da zu sagen, du, die Zuckerpillen, die helfen dir ja nicht gegen deine Probleme.
Vor allen Dingen also auch gerade im Alltag laut werden, ja. Halt nicht nur bei Social Media oder bei Instagram,
genau.
Mal was teilen und sich dann cool fühlen, sondern halt ja. Wirklich was machen. Und das ist, glaube ich, ein guter Schlusssatz. Vielen Dank für deine Zeit und das am Montag.
Ja, danke für das Angebot und die Anfrage.
Das war die Folge mit Tobias vom Herzkampf, die unermüdlichen Podcasts. Wir haben über seine Kindheit in Großboden gesprochen, über Nazi-Strukturen in den 90ern, über Gegenwehr, über Punkbands, über Basketball und über die Kraft, freie Räume für junge Menschen zu schaffen. Tobias hat mit dem Dorf der Jugend in Grimma etwas Einzigartiges aufgebaut, gegen alle Widerstände. Wenn dich das berührt hat, wenn du willst, dass solche Geschichten erzählt werden, dann unterstütze Herzkampf gerne über Steady. Schon ein kleiner Beitrag hilft, das Projekt am Laufen zu halten. Mein großen Dank geht an alle, die das schon tun. An Birgit, Carlos, Christiane, Daniel, Kai, Lisa, Maria, Matthias, Sandra und Sarah. Ihr seid der Herzschlag dieses Podcasts. Vielen Dank. Wenn dir die Folge gefallen hat, abonniere Herzkampf jetzt in deiner Podcast-App und lass eine Bewertung da. Bei Spotify oder Apple Podcast. Und bis zur nächsten Folge, alle 2 Wochen mittwochs. Und bleibt unermüdlich. Macht's gut.